Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info von Donnerstag, dem 29. Juni. Heute geht es bei uns um Folgendes. Jahrelange Kritik zeigt endlich Wirkung. Verschiedene Schweizer Akteure im Kakaogeschäft gründen eine gemeinsame Nachhaltigkeitsplattform. Dann Ölbohrungen und Küstenbebauungen bedrohen das zweitgrößte Korallenriff der Erde. Umweltorganisationen fordern einen besseren Schutz des Belize Barrier Reef. Und zum Schluss?
Und ich denke, das Thema vom Brexit oder Trump, das trifft es eigentlich relativ gut. Ich meine, ich habe selber das Gefühl gehabt, ich befinde mich in einem Horrorfilm oder in einem amerikanischen Science-Fiction-Film. Oder ich musste sogar an Mars Attacks denken, wo ich dann plötzlich diesen doch leicht dämlichen Präsidenten jetzt live in einer Reality-Show wieder entdecken konnte.
Laut Christian Ströhle findet das fantastische Kino immer mehr in der Realität statt. Wir sprechen mit ihm über das NIFF, das Festival für den fantastischen Film in Neuchâtel. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilmar Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Heute Donnerstag haben drei Frauen Klage eingereicht gegen den Ölkonzern Shell vor einem Gericht in den Niederlanden. Sie werfen der Multikomplizenschaft vor bei der Hinrichtung von 9 Männern in Nigeria. Vor über 20 Jahren hängte das nigerianische Militär die 9 Aktivisten, darunter auch den Bürgerrechtler und Schriftsteller Ken Saro-Wiwa. Die Männer der Volksgruppe der Ogoni hatten sich gewehrt gegen die Zerstörung ihrer Heimat am Niger-Delta durch den Ölkonzern. Sie waren Teil einer Bewegung namens MOSOP, Movement for the Survival of the Ogoni People. Ihre Erhängung sorgte vor über 20 Jahren weltweit für Empörung. Daniel Gosteli von Amnesty International.
Shell ist in dieser Sache verwickelt, weil sie eng mit der nigerianischen Militär zusammen waren und wussten, dass die Militär mit äußerster Brutalität gegen die Ogonis, die sich gegen die Verschmutzung vom Niger-Delta gewehrt hatten, zusammen waren, zusammengesessen sind und auch direkt gefragt haben, ob die Regierung diese MOSOP-Bewegung der Ogoni unterdrücken könnte. Die Ogonis haben sich gegen die Ölförderung, vor allem gegen die Verschmutzung der Niger-Delta gewehrt und haben verschiedene öffentliche Aktionen gemacht. Aber leider wurden sie extrem unter Druck gesetzt worden von den Militären. Shell hat nie interveniert, hat nie verlangt, dass die Regierung ihre Graueltaten aufgehört haben. Shell hat sich während 20 Jahren ihrer Verantwortung entzogen. Und wir denken, dass es jetzt Zeit ist, dass der Ölmulti zur Rechenschaft gezogen wird.
Sagt Daniel Gosteli von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Amnesty hat die Witwen dabei unterstützt, den Fall in den Niederlanden vor Gericht zu bringen. Dort sitzt auch die Hauptverwaltung des Ölkonzerns Shell. Italien ist das Hauptankunftsland für Menschen auf der Flucht. Bis zu mehreren Tausend kommen täglich an. Nun fordert das Land zum wiederholten Male mehr Unterstützung von Europa. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, droht Italien jetzt, Schiffe mit geretteten Geflüchteten abzuweisen. Dabei geht es um Rettungsschiffe, die nicht unter italienische Flagge fahren, also zum Beispiel dasjenige der deutschen Organisation Sea-Watch. Nur Schiffe der EU-Mission Operation Sophia oder der EU-Grenzagentur Frontex sollen von dem möglichen Verbot nicht betroffen sein. Seit Beginn des Jahres kamen in Italien mehr als 73.000 Geflüchtete an. Das sind deutlich mehr als noch im Vorjahr. Mindestens 2.000 Menschen sind bei der Überfahrt über das Mittelmeer ertrunken. Nur 12% der Rettungen erfolgten durch die europäische Marine. Die Stadt Zürcher Stimmbevölkerung soll über das besetzte Kochareal abstimmen. Die Volksinitiative Wohnen und Leben auf dem Kochareal der Freisinnigen Partei FDP ist mit über 3000 Unterschriften zustande gekommen. Dies teilte die Zürcher Stadtregierung gestern mit. Mit der Initiative soll die Stadt verpflichtet werden, das besetzte Kochareal an einen privaten Besitzer zu verkaufen, damit das Gelände schneller als geplant überbaut werden kann. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag ist es tagsüber sonnig, gegen Abend wenig Regen möglich bei rund 20 Grad. Am Wochenende dann wechselhaft mit gelegentlich Regen, ebenfalls bei rund 20 Grad. Ein erster Blick auf nächste Woche verspricht höhere Temperaturen bei bis zu 25 Grad, jedoch weiterhin sowohl Sonnenstunden als auch Regenwetter.
Rabe Info.
Mit Stolz verweist die Schweizer Schokoladenindustrie auf ihre Geschichte. Mit viel Innovation und Sinn fürs Geschäft hat sich die Schweiz im globalen Schokoladenmarkt einen guten Namen gemacht. Notabene als Land, das selber nicht über den wichtigsten Schokoladerohstoff Kakao verfügt. Und genau hier lag jahrelang das Problem. Sehr viel Kakao wird in Afrika, Asien und Südamerika unter schlechten Arbeits- und Nachhaltigkeitsbedingungen angebaut. Jahrelang haben Entwicklungsorganisationen die Schokoladenindustrie kritisiert. Jetzt scheint ein Umdenken zu passieren. Gestern formierte sich die Schweizer Plattform für nachhaltigen Kakao. Mit dabei sind nicht nur der Verband der Schokoladenbranche Schokosuisse, sondern auch das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO und die Hilfswerke Swiss Contact und Helvetas. Michael Spahr sprach mit Christine Müller von der Koordinationsstelle der neu geschaffenen Nachhaltigkeitsplattform und wollte wissen, welche Art von Nachhaltigkeit dort denn angestrebt wird.
Es geht vor allem in erster Linie darum, die Lebenssituation der Kakaobäuerinnen und Bauern vor Ort zu verbessern. Bei den Kakaoproduzenten in den Produktionsländern.
Seit Jahren kritisieren Nichtregierungsorganisationen, wie die Arbeitsbedingungen in diesen Ländern sind. Es gab auch immer wieder Vorfälle von Kinderarbeit. Was hat denn jetzt gerade die Schokoladeindustrie dazu bewogen, bei so einer Plattform mitzumachen? Vor ein paar Jahren hielt sie sich da noch zurück.
Es ist eigentlich so, dass die Schokoladeindustrie selber die Initiative ergriffen hat, diesbezüglich aktiv zu werden. Sie hat auch mit einigen wichtigen NGOs zusammengearbeitet bei der Zieldefinition der Absichtserklärung. Das ist das eine. Und zum anderen ist es so, dass die Schweiz die globale Kakaoagenda unterzeichnet hat im Jahre 2012 und sich damit verpflichtet, hier einen aktiven Beitrag zu leisten.
Die internationalen Firmen werden immer mehr zur Verantwortung gezogen. Im Moment gibt es auch eine Konzernverantwortungsinitiative, über die wir dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren mal abstimmen. Jetzt macht also die Kakaoindustrie von freiwillig vorwärts. Wie genau funktioniert denn das? Wie will sie garantieren, dass Kakao nachhaltig produziert wird vor Ort?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es die Möglichkeit der Zertifizierung, also das heißt Kakao aus zertifizierten Produktionsstätten zu beziehen. Viele Firmen haben ihre eigenen Initiativen, die von den Anforderungen her ähnlich funktionieren wie Zertifikate.
Es gibt ja schon Zertifikate wie zum Beispiel Max Havelaar oder andere Fairtrade-Zertifikate. Warum braucht es da jetzt noch zusätzlich diese Plattform?
Eine Aufgabe, die aus der globalen Kakao-Agenda entstanden ist, ist das Ziel der Bündelung der Kräfte, dass wir alle Akteure in der Kakaowirtschaftskette zusammenarbeiten, um die Ziele zu erreichen und so auch die Initiativen besser koordinieren können.
Jetzt spielt die Schweiz da sozusagen eine Vorreiterrolle. Wie sieht es denn international aus? Zum Beispiel die Belgier behaupten ja auch, dass sie die weltbeste Schokolade machen. Gibt es auch internationale Bestrebungen in die Richtung?
Ja, die Schweiz ist natürlich nicht alleine, die globale Kakao-Agenda unterzeichnet hat. Ich weiß, dass bereits Holland und Deutschland ähnliche Foren haben, in welchen sie ihre Akteure koordinieren. Die Schweiz geht aber noch einen Schritt weiter, da sie innovative Lösungsansätze hervorbringen will, in der Zusammenarbeit mit Fachgruppen.
Soweit Christine Müller von der neuen Nachhaltigkeitsplattform. Bevor wir uns dem geschützten und doch stark bedrohten Korallenriff in Belize in der Karibik beschäftigen, gibt's hier noch den Schokoladenklassiker «The Golden Age of Chocolate» vom Musical Willy Wonka und «The Chocolate Factory». Die Verfilmung zeigt das Filmfestival NIFF dieses Jahr. Auch dazu gibt's später mehr in dieser Sendung.
Once upon a chocolate time,
a long, long chocolate time ago,
the golden age of chocolate began.
I know 'cause I was there.
When it comes to chocolate, he's a many-flavored man, you know.
'Cause that's the age of chocolate he ran with oh such style and flair.
And the golden age of chocolate has lasted all these years.
The golden stage of chocolate that every child reveres.
But soon I'll be retiring to make way for someone new. Some bright spark I'll be hiring, but who?
But who?
But who?
Whatever your opinion is about me, the chocolate world could not survive without me. There'd be no more chocolate ripples or chocolate tipples, chocolate ruffles or chocolate truffles, chocolate kisses for sweet young misses, soft and creamy, completely dreamy, or chocolate ices, 'cause chocolate's crisis will grow and grow and grow. The day that I retire, I know. Squiggles or chocolate giggles, chocolate whirlies or chocolate swirlies, chocolate twirlies for all you girlies, chocolate bagels or chocolate bugles or chocolate bibles, 'cause chocolate's troubles will grow and grow and grow. The day that I retire, I know.
Rabe Info.
Eigentlich sollte das Belize Barrier Reef in der Karibik bestens geschützt sein. Das zweitgrößte Korallenriff der Welt ist seit über 20 Jahren UNESCO-Weltkulturerbe. Doch die Regierung von Belize tut sich schwer damit, das Naturparadies zu schützen. Offshore-Ölbohrungen, Küstenbebauungen und eine grassierende Wasserverschmutzung bedrohen das Riff, laut der Umweltorganisation WWF. Jetzt erhofft sie sich einen verstärkten internationalen Druck, wenn am Montag die 41. Session des UNESCO-Welterbe-Komitees beginnt. Michael Spahr ist ins Thema eingetaucht.
Paradiesisch mutet es an für Taucher und Taucherinnen, das Belize Barrier Reef. 1.500 Tier- und Pflanzenarten leben in den Atollen, Lagunen und Sandinseln der einzigartigen Naturlandschaft in der Karibik. Jetzt ist dieses Gebiet bedroht. Letzten Herbst kündigte die Regierung von Belize an, sie werde Ölbohrungen im Riff erlauben. Zudem scheint der Handel mit Grundstücken im Schutzgebiet zu florieren. Die Umweltorganisation WWF ist entsetzt, sagt Miriam Stucki.
Weil die Regierung von Belize die versprochenen Schutzmaßnahmen nicht vollzieht. Das heißt, 2015 hat sie sich gegenüber der UNESCO verpflichtet, eben die nötigen Maßnahmen zum Schutz durchzuführen bis Dezember 2016 und bisher hat sie diese Maßnahmen nicht vollzogen.
Seit über 20 Jahren steht das Belize Barrier Reef auf der Liste des bedrohten Weltkulturerbes der UNESCO. Die Verantwortung für den Schutz dieses ganz besonderen Naturgebietes läge eigentlich bei der Regierung des zentralamerikanischen Staates Belize. Wie sie diesen Schutz gewähren könnte, erklärt Miriam Stucki vom WWF.
Das sind vor allem auch gesetzliche Maßnahmen, also die Gesetzgebung. Da müssen Fortschritte gemacht werden. Beispielsweise braucht es Verbote für Offshore-Ölbohrungen oder aber eine Gesetzgebung, die den Verkauf von öffentlichen Grundstücken im geschützten Gebiet regelt.
Um den Druck auf die Regierung Belize zu erhöhen, hat die Umweltorganisation WWF eine Unterschriftensammlung gestartet. 400.000 Menschen haben die Petition bereits unterschrieben. Doch nicht nur die Unterschriften sollten der Regierung zu denken geben, sondern auch der immense Wert dieses Korallenriffs für die Volkswirtschaft des Landes.
Das Riff trägt 15% zum jährlichen BIP, Bruttoinlandprodukt von Belize, bei. Also das beinhaltet etwa 15 Millionen US-Dollar aus der kommerziellen Fischerei und etwa 200 Millionen US-Dollar aus dem Tourismus. Das heißt, für die lokale Bevölkerung, aber für auch die Wirtschaft vor Ort ist dieses Riff eigentlich sehr, sehr wichtig.
Miriam Stucki und ihre Mitstreiterinnen vom WWF erhoffen sich nun an der 41. Session des UNESCO-Welterbekomitees im polnischen Krakau, dass der Druck auf Belize weiter erhöht wird. Nur so kann erreicht werden, dass das zweitgrößte Korallenriff der Welt bestehen kann.
Radar Info Kultur.
Wer nach Hitzewelle, ausgiebigem Aare-Schwimmen und Sonnenbaden endlich wieder ein bisschen in der Stube hocken will, besser gesagt im Kinosessel, morgen beginnt das NIF, das internationale Festival für den fantastischen Film in Neuchâtel. Eine Woche lang gibt's Horrorknüller, Science-Fiction, Visionen und düstere Fantasien. Und das NIF ist und bleibt ein Treffpunkt für Nerds, die sich mit den neuesten Technologien im visuellen Bereich auseinandersetzen, zum Beispiel mit sogenannter Virtual Reality oder mit Gaming. Michael Spahr sprach über die fantastische Realität im Kino und im Alltag mit Christian Ströhle vom NIF.
Der fantastische Film lädt eigentlich ein zum Abschalten, zum Eintauchen in eine fremde Welt, eben in diese Welt des Fantastischen, also sei das jetzt in Form eines Horrorfilms oder eines Science-Fiction-Films. Im Lauf des letzten Jahres ist ja einiges passiert, das auch schon fast an einen fantastischen Film erinnert. Die Brexit-Abstimmung in Großbritannien und dann noch die Wahl von Donald Trump könnte schon fast eine NIF-Filmgeschichte sein. Ist das Fantastische dazu da, abzulenken von dem, was in der Welt passiert, oder wird es auch kritisch reflektiert?
Nein, ich glaube im Gegenteil, natürlich ist das Kino immer dazu da, dass man ein wenig seine eigene Realität vergessen kann und ins Kino gehen kann, um in eine andere Welt abzutauchen. Aber das fantastische Genre, das ja eigentlich relativ breit ist, das ist vom Genre zum Horrorfilm, aber auch zum Science-Fiction-Film, lädt auch immer wieder ein, die Welt mit anderen Augen zu entdecken und auch andere Perspektiven auf die Welt werfen zu können. Und ich denke, das Thema vom Brexit oder Trump, das trifft es eigentlich relativ gut. Ich meine, ich habe selber das Gefühl gehabt, ich befinde mich in einem Horrorfilm oder in einem amerikanischen Science-Fiction-Film. Oder ich musste sogar an Mars Attacks denken, wo ich dann plötzlich diesen doch leicht dämlichen Präsidenten jetzt live in einer Reality-Show wieder entdecken konnte.
Gibt es denn dieses Jahr Filme, die diese globale Entwicklung besonders reflektieren?
Ich würde jetzt sagen, es gibt kleine Arthouse-Perlen, die mehr auf das Persönliche gehen. Das Globale ist sicher drin. Ich würde sagen, Bushwick, ein Film aus Amerika, beleuchtet immer wieder so das Katastrophenschema, das ja immer wieder wie ein Damoklesschwert über uns hängt mit der Erderwärmung und den potenziellen Kriegen, die auf uns zukommen. Also ich finde schon, dass man da doch einiges hat, wo man sich dann auch über den aktuellen Zustand unserer Welt und der Zukunft Gedanken machen kann. Aber es geht auch darum, nicht nur schwierige Themen oder politischen Themen im Kino zu sehen, sondern es geht in erster Linie auch mal darum, Spaß zu haben.
Jetzt ist es ja so, dass am NIF ganz viele Filme zu sehen sind, die dann eben nicht im Kino laufen. Also am NIF laufen Geheimtipps, manchmal auch Filme, die dann vielleicht erst ein Jahr später oder so noch ins Kino kommen. Es gab aber auch in der Vergangenheit, gerade auch im letzten Jahr, Filme, die dann später ins Kino gebracht wurden, auch dank dem NIF. Wie wichtig ist eigentlich das für das NIF, dass die Filme dann nach dem NIF noch an einem anderen Ort laufen?
Also ich meine, das Festival hat eigentlich zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist natürlich, möglichst breit Filme zu zeigen, die es eben auch nicht ins Kino schaffen, weil es Festivalfilme sind, die keine kommerzielle Auswertung erlauben. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man zeigen kann, dass es eigentlich nicht nur kleine Filme gibt, sondern auch größere Filme. Ich denke jetzt da zum Beispiel an Green Room, der später auch ausgewertet wurde. Und dass es auch wichtig ist, dem Festival über das Festival hinaus zu existieren und auch zu zeigen, dass der fantastische Film oder der Genrefilm auch im Kino eine Chance hat und ein Publikum hat. Und sie sind jetzt eigentlich auch dran, da wirklich auch verstärkt mit den Verleihern zusammenzuarbeiten, dass sie einerseits das NIF auch als Plattform nutzen können, um Filme das erste Mal einem Publikum präsentieren zu können und vom Festival aus den Film lancieren zu können. Ein gutes Beispiel ist der Baby Driver, der Abschlussfilm des Neuchâtel Fantastic Film Festival. Der kommt dann zwei Wochen später ins Kino und wir haben uns eigentlich sehr gefreut, dass wir den Film da aufnehmen können. Ein Road Movie, ein Thriller, der am NIF als Premiere laufen wird und dann zwei Wochen später dann auf die großen Leinwände in die ganze Schweiz kommt.
Wir hören jetzt gerade im Hintergrund noch ein bisschen Filmklänge, nämlich vom Trailer vom neuen Film von Takashi Miike, dem japanischen Kultregisseur, der ein Spezialgast am NIF sein wird. Das NIF ist ja auch ein Festival des asiatischen Films. Asien, insbesondere China, ist in den letzten Jahrzehnten immer bedeutender geworden, was die Wirtschaft betrifft. Wohl in jedem Haushalt stehen heute mehrere Geräte, die made in China sind. Beim asiatischen Film ist es ein bisschen anders. Der boomt zwar auch, aber vor allem in Asien. Es geht so weit, dass China Hollywood-Stars engagiert, die in chinesischen Filmen für ein chinesisches Publikum mitspielen. Auf der anderen Seite hat der asiatische Film Europa nicht so stark erobert wie andere Produkte aus Asien. Was könnten da die Gründe sein? Ist vielleicht die Erzählstruktur, die Art und Weise, wie die Filme gemacht werden, einfach zu fremd für europäische Augen und Ohren?
Es sind sicher inhaltliche Fragen, weil es sind auch andere Geschichten. Ich denke nicht, dass es die Erzählstrukturen sind, weil das asiatische Kino, ich meine, das war immer schon stark. Man hatte immer schon große Regisseure wie ein Kurosawa oder ein Ozu, der auch bei uns von Arthouse-Liebhabern heiß geliebt wurde. Das Interesse, überhaupt nach Europa zu kommen, ist auch aus wirtschaftlichen Gründen für sie gar nicht so interessant, weil der heimische Markt derart groß ist, dass sie den eigentlich locker selber bespielen können mit den eigenen Produktionen und da eigentlich ganz schön Geld verdienen können. Ich darf nicht vergessen, ich nehme den asiatischen Markt von Indien bis zu den Philippinen. Da hat man natürlich in Indien, der Markt ist größer als der amerikanische und europäische Markt zusammen. Und China hat jetzt eigentlich so das übernommen, was vorher die Koreaner gemacht haben. Und die werden jetzt da einfach in riesen Mainstream-Produktionen einsteigen, weil die haben halt auch ein potenzielles Publikum von über 1 Milliarde Zuschauer. Wir haben aber neben den großen Filmproduktionsländern wie China, Korea, Indien, aber auch Japan, haben wir auch kleinere Produktionsländer wie Vietnam, Philippinen oder auch jetzt dieses Jahr mit Indonesien, wo wir den Film, den Western Marlena's Murder zeigen, von einer Regisseurin gedreht, ist ein Revenge-Movie, wo es darum geht, geht, dass eine Frau sich an den bösen Männern rächt, die sie ganz, ganz übel behandelt haben. Also wir versuchen nicht nur die großen Blockbuster aus dem asiatischen Raum rüberzubringen, sondern auch die kleinen Perlen, die insbesondere in Cannes für großes Aufsehen gesorgt haben und wir uns dann entschlossen haben, weil das so gut funktioniert hat, dass wir das Arthouse-Liebhaberpublikum auch in Neuchâtel anbieten zu dürfen.
Soweit Christian Ströhle vom Neuchâtel International Fantastic Film Festival NIFF. Das war eine gekürzte Version des Interviews. Eine längere Version mit zusätzlichen Videos und Bildern gibt's unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen wieder pünktlich um 11 Uhr. Dann geht's unter anderem um die glückliche Gewinnerin des Berner Integrationspreises 2017. In diesen Minuten wurde bekannt, den Hauptpreis erhält die Autonome Schule Denkmal. Wir gratulieren und berichten morgen ausführlicher. Podcasts und ausführliche Hintergründe zu einzelnen Infobeiträgen gibt's immer auch auf info.rabe.ch. An dieser Sendung mitgewirkt haben Michael Spahr und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Alt. Die wünscht eine gute Zeit. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.